Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute habe ich den Andy Weinzierl zu Gast, Gründer und CEO von Sushi Bikes. Und da freue ich mich aus zwei Gründen drüber. Der eine ist, ich möchte ein bisschen was über den Fahrradmarkt verstehen, weil ich glaube, dass das einfach auch für die Zukunft super wichtig ist. Und zum anderen ist für mich natürlich immer schön, wenn man einen Münchner Local bisschen hier mal in die Show bekommt. Und deswegen würde ich tatsächlich gleich einsteigen. Und zwar Sushi Bikes, ihr habt als Vision, dass man sich in den Städten flexibel, bequem und ohne negativen Impact fortbewegen kann. Das ist, sage ich mal, ein schönes Bild. Mich würde aber dazu interessieren, wie wollt ihr die Vision Wirklichkeit machen?
Ja, Max, erstmal schön, dass ich da sein darf. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ins Bayerische abdrifte, weil immer, wenn mir ein Münchner gegenüber sitzt, dann tendiere ich manchmal zum Dialekt. Deswegen ermahn mich dadurch, wenn es zu doll wird. Die Frage, die du aufmachst, ist natürlich gleich recht groß, aber stimmt, das ist unsere schöne Vorstellung, wie die Stadt der Zukunft ausschauen soll. Es soll einfach ein bisschen reibungsfreier funktionieren. Wir gehen davon aus, dass Städte schöner sind, wenn sie nicht nur straßenlastig ist, sind aber dabei auch keine Hardcore-Autogegner. Also wir glauben schon dran, dass die Technologie weiter existieren sollte und auch wird. Die können wir gar nicht abschaffen. Wir müssen bloß einen coolen Weg finden, wie alles funktioniert. Das schaffen wir aber nicht nur über Verbote, da bin ich generell kein Fan von und kann ich auch gar nicht beeinflussen direkt, sondern was ich machen kann oder was wir machen können, ist ein super Produkt anzubieten und hoffen, dass wir damit irgendwas verändern. Und ich glaube, das sehen wir in den Städten, die uralte Technologie Fahrrad gewinnt immer wieder und es werden Fahrradstraßen gebaut, obwohl es so viele neue Technologien gibt. Das finde ich faszinierend.
Also ich gestehe, früher hat mich Fahrradfahren überhaupt nicht interessiert. Ich habe mir aber irgendwie vor 3 Jahren so ein Gravelbike gekauft. Cool. Und seitdem bin ich auch in und um München unterwegs. Wenn du an den, sag ich mal, Daily Commute denkst oder an allgemein das Thema Fahrradmobilität in und um München, was wollt ihr da konkret anbieten oder was ist euer, sag ich mal, uniques Produkt, was hier einfach helfen soll, um das in Zukunft ein bisschen besser zu machen?
Also wir fokussieren uns noch auf das, was ich damals bei der Gründung als Gedanken hatte, nämlich E-Bikes bezahlbarer und schicker zu machen, weil was da dahinter steckte in der Ursprungsidee vor 6 Jahren war, E-Bikes in eine neue Zielgruppe reinzudrücken. Menschen, die stilbewusst unterwegs sind, die sich noch nicht fühlen, als müssten sie E-Bike fahren, für die das noch eine Hürde war, weil die sahen am Anfang sehr seniorig aus und das waren sie auch, das ist ja toll, Mobilität für Menschen, die sich nicht mehr so gut bewegen können, aber hinter E-Bikes oder Pedelecs, wie es korrekt heißt, steckt ja so viel mehr und den Weg wollten wir aufmachen, das haben dann auch ein paar andere Marken gemacht und gerade fokussieren wir uns eben auf ein gutes Stadt-E-Bike, das bezahlbar ist.
Ja. Okay, also E-Bike, Riesensortiment. Ich habe zwar noch keins, aber wir haben tatsächlich auch ein paar Kunden aus dem Bereich. Aber das heißt, wenn ihr sagt, es soll gut ausschauen, ich habe mir das natürlich auf eurer Homepage angeschaut. Ja, finde ich, schauen gut aus. Meine Frage ist jetzt, bevor wir ein bisschen drauf einsteigen, wie eure Firma aufgestellt ist, wie verhält sich das mit den Kosten, Reichweite? Kannst du da so einen allgemeinen Überblick geben?
Also so ein durchschnittliches E-Bike kostet so um die 3.000 Euro, wenn man Online und Fachhandel irgendwie kombiniert. Unseres liegt jetzt gerade bei 1.499, das neueste Modell, das wir gelauncht haben. Die Abstriche, die man da macht, beziehen sich auf zum Beispiel eine Federung, auf einen Mittelmotor. Also das, was wirklich für außerhalb der Stadt gebraucht wird. Wenn ich jetzt in die Berge reinfahre, dann würde ich ein Mountainbike empfehlen. Aber wenn man in der Stadt oder im Umland unterwegs ist, dann reicht das, was wir anbieten und dafür eben die Hälfte des Durchschnittspreises ungefähr. Aber wie du schon gesagt hast, das Sortiment ist so breit und jeder Anwendungsfall braucht die eigene Lösung.
Okay. Zum Thema Mountainbike, also tatsächlich ein Kunde von uns ist Fazur, die sind ja dann von Porsche auch übernommen worden. Cool, ja. Also da tut sich gerade viel in dem Markt, da können wir nachher vielleicht noch einsteigen. Ja. Ihr wollt ja auch nachhaltig Fahrräder produzieren. Kannst du mal insgesamt so ein, ich sag mal, mich würde praktisch, oder versuche mal zu beschreiben, wie groß ist eure Firma? Ein bisschen einfach so ein Zahlengerüst, dass ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann.
Gerne, ja. Ich versuche ein paar Stichpunkte zu geben. Also wir haben ein bisschen über 35.000 Räder auf der Straße jetzt, das in den letzten 5 Jahren eben passiert. Es sind 16 VollzeitmitarbeiterInnen und nochmal ein paar Werkstudentinnen und Praktikantinnen, dann sind wir irgendwie 24. Also das ist so ungefähr die Größe, in der wir unterwegs sind. Umsatz kann man wahrscheinlich zurückrechnen, wenn man ein bisschen Wachstum annimmt über die Jahre, dann weiß man, wo wir wahrscheinlich letztes Jahr stehen, bei 35.000 auf der Straße. Wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs, also da haben wir noch ein paar Märkte, die wir aufmachen können. Aber Deutschland, unser Heimatmarkt, ist erstmal der beste europäische Markt, der stärkste europäische Markt und den können wir noch besser bedienen. Also wir hatten glücklicherweise meistens nicht genug Bestand, um die Nachfrage zu bedienen. Und das liegt dann größtenteils an Working Capital, gar nicht an der Fähigkeit, mehr Räder zu bauen, sondern wir waren lange gebootstrapped, wir haben eine Mini-Finanzierungsrunde mal gemacht. Aber dieses Backend, richtig Working Capital aufzubringen, das hat uns manchmal davon abgehalten, noch mehr Räder zu bauen. Und das müssen wir optimieren, da sind wir dran und haben da hoffentlich bald eine Lösung für. Genau, das ist so zu den Rahmendaten, wie wir gerade unterwegs sind, ja.
Und wo produziert ihr die Räder und wie macht ihr die Logistik in euren Hauptmarkt Deutschland jetzt konkret?
Naja, genau. Da die kurze Backstory. Wir haben angefangen, oder ich habe damals angefangen, als ich noch allein war, in China zu bauen, mit einem Mutter-Tochter-Gespann, die aus Taiwan kommen. Die haben ein Werk in China, haben die ersten, ja, wahrscheinlich 11.000 Räder gebaut. Dann sind wir für ein paar Tausend nach Taiwan umgezogen, weil die Anti-Dumping Regeln oder beziehungsweise die Kontrollen so stark wurden, dass wir eigentlich immer eine Woche im Zoll hingen. Dann haben wir gesagt, da müssen wir nach Taiwan umziehen, da ist es ein bisschen entspannter, weil wir machen nichts falsch, wir kommen durch die Kontrolle immer durch, es dauert nur lang. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie schaffen, die Montage nach Europa zu bringen. Wir haben jetzt schon einen signifikanten Impact, wir haben signifikant Container auf dem Wasser. Das gefällt mir nicht so richtig, wir sollten schauen, dass wir so viel wie möglich drüben machen. Dann hat man kurz einen Ausflug nach Spanien mit der Fertigung, aber noch sehr viele Teile aus Asien, hatten dort auch nicht die leichteste Zeit. Das war ein sehr schwerer Anlauf und war für uns auch nur eine Überbrückung in ein komplett neues Konstrukt mit einem neuen Hauptlieferanten dahinter, mit Montage aktuell in Portugal. Und haben es dann auch geschafft, den Rahmen nach Europa zu ziehen. War für mich wichtig, weil Bulky Good, das braucht richtig Platz im Container. Das heißt, wenn die schon mal in Europa gefertigt werden, ist schon mal was gewonnen. Gleiches bei Laufrädern, die ziehen wir jetzt gerade nach Europa. Und so ziehen wir peu à peu was rüber. Elektrokomponenten ist einfach noch wahnsinnig schwierig. Wir haben hier nicht die Komponenten, die wir brauchen. Und da geht es gar nicht immer um Preis. Das heißt ja sofort immer, die machen alles in Asien, weil es günstiger. Die Zeiten sind vorbei. Asien ist teilweise teurer, aber teilweise sogar auch besser in der Qualität und in der Verfügbarkeit.
Bevor wir auf das Portugal nochmal zurückkommen, du hast vorher gesagt, das war der Start da in Spanien war schwer. Kannst du da nochmal sagen, was war da konkret schwer? Welche Umstellung oder was war das Thema?
Ja, es war gar nicht so auf Europa bezogen, sondern ich glaube, die Schwierigkeit lag einfach an diesem konkreten Lieferanten. Arbeitsanweisungen, die von Montagemitarbeiter nicht eingehalten werden. Sowas ist dann einfach auch schwer zu kontrollieren. Also wir haben am Ende 100% Qualitätskontrollen gehabt. Ja, also ein Funfact, den ich gerne nenne, ist, wir hatten auch mal 100 Räder, da war der Vorbau falsch schon montiert. Das müsste eigentlich auffallen am Ende der Linie. Und solche Themen kannte ich nicht, das haben wir in Asien nie erlebt, das haben wir auch später nie wieder erlebt. Das ist dann wirklich ein individuelles Problem gewesen bei diesem einen Lieferanten. Ja.
Okay, nochmal ein bisschen auf die aktuelle, in dem Fall Supply Chain eingehend. Das heißt, ihr bekommt mittlerweile Rahmen auch schon aus Europa und ihr montiert hier. Elektrokomponenten kommen teilweise aus Asien. Habt ihr dann eine Firma, die für euch alles zusammenbaut, als Montagefirma oder macht ihr das selber oder habt ihr da auch mehrere Stufen?
Ja, also gerade haben wir einen signifikanten Importeur, der ist OEM-Lieferant, sitzt in Deutschland, der übernimmt für uns das Sourcing größtenteils, natürlich in enger Abstimmung. Wir geben die Bomben vor, was wir alles drin haben wollen, im Mengengerüst. Und er geht dann in die Beschaffung und koordiniert alle Einzelteile, weil so ein Fahrrad hat ja doch ein paar hundert Einzelteile im Mengengerüst. Jede kleinste Schraube muss geplant werden. Dann will Team Sushi die auch noch in Schwarz haben, wobei sie eigentlich nur in Silber vorgesehen sind, so diese Beispiele. Und das muss natürlich alles beschafft werden. Deswegen haben wir da einen guten Support. Teilweise teilen wir es uns noch auf, dann holen wir uns noch Elektrokomponenten direkt aus China von unseren Ansprechpartnern. Aber so haben wir die Supply Chain recht easy gestreamlined. Und das wird alles nach Portugal geliefert und dort montiert, genau.
Okay, und wenn ich jetzt ein Fahrrad bei euch im Shop kaufe, kommt es direkt aus Portugal?
Das kommt nicht direkt aus Portugal. Wir liefern von Portugal nochmal an unser Zentrallager in Hannover. Und von Hannover liefern wir dann in Deutschland, Österreich, Schweiz und wenn es sein muss, auch in die Niederlande aus, aber kein Fokusmarkt.
Mhm. Und jetzt, wenn man auf den, also sag ich mal, von außen auf den Fahrradmarkt draufschaut, dann war das ja auf der einen Seite während Corona brutaler Boom, ich glaube davor auch schon. Mhm. Und jetzt habt ihr da zeitgleich, wenn ich es richtig verstanden habe, ja die Produktionsländer geändert. Hört sich jetzt von außen erstmal quite stormy an. Also kannst du da vielleicht deine Einschätzung ein bisschen noch geben?
Ja, da haben wir es uns sicherlich manchmal nicht einfach gemacht, aber für mich war in der Zeit in der Pandemie, wir hatten das große Glück, ehrlicherweise, und das klingt immer so blöd im Kontext mit der Pandemie, aber wir sind ja an den Markt gegangen und der Fahrradmarkt ist komplett durch die Decke gegangen. Das heißt, wir hatten von Beginn an nicht wirklich ein Nachfrageproblem, sondern ein reines Angebotsproblem. Der Markt war komplett leer, die Lieferzeiten bei unserem Bremshersteller Tektro waren teilweise 560 Tage, wenn wir es frisch angefragt haben. Das heißt, meine Aufgabe bestand im ersten und zweiten Jahr eigentlich darin, immer den schnellsten Weg zu finden, an die Teile ranzukommen. Das bedeutet manchmal, den Lieferanten zu wechseln oder Lieferanten miteinander zu verbinden und zu sagen, schaut mal, ich habe gehört, der hat noch ein paar Bremsen, kauf die doch bei dem. Also das ist mir in den ersten zwei Jahren widerfahren und ja, deswegen auch die Wechsel, die waren oft strategisch, weil sie irgendwie schneller ging von dort oder eben nachhaltigkeitsorientiert so viel wie möglich in die Nähe zu ziehen. Mhm.
Ja. Zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir noch. Ich habe noch eine andere Frage, wo mich deine Meinung interessieren würde. Also ich habe mir zum ersten Mal ja so ein Leasing-Fahrrad geholt vor 3 Jahren und mein Eindruck war, dass durch die massive oder durch die vielen verliesten Fahrräder die Preissprünge irgendwie so nur noch mit 500 Euro waren. Also da gab es ein Fahrrad, das hat 1.000 gekostet, dann 2, 3 und 5. Und ich hatte so den Eindruck, die orientieren sich schon fast an den freigegebenen Maximal-Leasing-Werten von den Firmen. Ja. Wie siehst du das und wie ist da eigentlich dann eure Positionierung als, ja, ich sag einfach mal, attraktives Fahrrad zum guten Preis?
Ja, damit hast du vollkommen recht und das ist auch ein sehr wunder Punkt, finde ich, weil wir alle darauf setzen, Produkte bezahlbarer zu machen und da nehme ich auch mal andere Hersteller mit ein. Jeder will immer Kosten optimieren. Was aber passiert ist, ist durch das Leasing gibt es eine viel, viel höhere Zahlungsbereitschaft, eine teilweise irrationale Zahlungsbereitschaft. Menschen, die sich normalerweise niemals ein 8.000-Euro-Rad kaufen könnten, ich spreche von Lastenrädern, die haben plötzlich Zugang dazu. Das heißt, die 8.000 Euro schmerzen gar nicht mehr so sehr. Das wird umgelegt und sind irgendwie 200 Euro Nettobelastung oder 160 Euro Nettobelastung, weiß ich jetzt gar nicht. Und plötzlich geht es in ganz andere Richtung, was die Preisentwicklung angeht. Was für uns am Ende einen neuen Wettbewerb darstellt, den wir gar nicht haben kommen sehen zu Beginn. Wir dachten, Leasing ist für uns alle ein Segen. In Wirklichkeit ist es so, dass Leasing einfach ein ganz anderes Preisgefüge zugänglich macht, während wir auf der Kostenseite immer noch unterwegs sind und schauen, dass wir so günstig wie möglich anbieten im Verkauf. Jetzt haben wir das große Glück, der Markt ist groß genug auch von Menschen, die es kaufen und unser Leasinganteil ist auch gut und ich glaube, das Positive daran ist, wir haben keine Leasing-Abhängigkeit. Wir haben zwar auch bis zu 20% Leasing bei uns, aber wenn du jetzt einen Fahrradhändler um die Ecke fragst, der ist zu 95% abhängig von Leasing in der Regel und lass mal 80% sein, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Und das ist eine riesige Gefahr für Händler und am Ende auch für diejenigen, die sonst damit arbeiten, weil das Leasing-Thema ist ja gar kein Gesetz so richtig. Also wir gehen alle davon aus, dass es für immer so bleibt, dieses Dienstwagenprivileg auch für Fahrräder. Aber am Ende ist das ein Gesetzesentwurf, der eine bestimmte Laufzeit hat. Und ich bin ganz froh, dass wir davon nicht abhängig sind. Ich wünsche mir aber natürlich für die Industrie, dass das so weitergeht.
Ja, also glaube ich sofort, weil es auf der einen Seite natürlich einen Markt größer macht, aber auf der anderen Seite abhängig will man nicht sein davon. Also das verstehe ich total. Und was ich mich da auch gefragt habe, ist wie, und jetzt ihr seid ja eine reine D2C-Brand, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Was ich mich auch gefragt habe, ist, was passiert mit dem ganzen Markt der Fahrradwerkstätten? Also ich muss jetzt einmal im Jahr für meinen Leaseplan oder weiß gar nicht, Leaserbike, glaube ich, heißt es, muss ich einmal im Jahr so einen Service machen. Der kostet irgendwie, ich glaube, 100 Euro und ich habe das Gefühl, die schauen sich das an und sagen, jawohl, beide Räder sind dran, das geht in Ordnung. Ja. Kannst du da beschreiben, was deine Sicht auf den Stand ist?
Ja, ich möchte mir nicht anmaßen, aus der Brille eines Händlers zu sprechen, aber da sehen wir eben schon eins der ersten Probleme aus dieser Abhängigkeit. Wir sehen auch gerade eben sehr viel Beschwerden vom Handel in Richtung Leasinganbieter, weil die Leasinganbieter gerade die Preise alle angezogen haben. Ein Jobrad, ein Businessbike, der Reihe nach kriegen wir Briefe mit neuen Konditionen. Das trifft uns eben nicht so wahnsinnig hart, wenn es da jetzt 1% mehr kostet. Das nervt, muss nicht sein. Aber für uns ist es nicht geschäftsentscheidend, für andere schon. Und wenn es dann um so Service Compensation geht, dann muss der Händler abwägen, lohnt sich diese Arbeit noch für ihn oder lohnt sich die nicht. Und wenn er 100 Euro bekommt für einen umfangreichen Service, dann kann er das nicht kostendeckend darstellen in manchen Fällen. Mhm. Ich glaube auch auf der anderen Seite, manche Werkstätten können sich effizienter aufstellen, aber das ist eben aus meiner Position sehr einfach gesagt. Wir sehen aber ja auch eine starke Konsolidierung im Händlermarkt. Wir sehen die Ketten, die viele kleine übernehmen. Finde ich persönlich jetzt nicht wahnsinnig schön. Ich bin selbst Mechaniker und ich liebe familiengeführte Unternehmen oder auch inhabergeführte Unternehmen. Und mir läge mehr daran, dass die ein gutes Geschäft machen und nachhaltig überleben können.
Mhm. Also grundsätzlich ist auch meine, ich meine, ich mache das Gleiche und dementsprechend fühle ich mich da auch immer wohler, wenn das da eine gute Entwicklung hat. Mhm. Vielleicht fällt mir da nachher noch, ich habe ein Thema, das mich da auch nochmal interessiert, aber ich würde gerne nochmal zum Thema Working Capital zurückkommen, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das praktisch eine der Hauptchallenges, die ihr habt, weil jetzt auf der einen Seite, ich weiß nicht, schrumpft oder wird der Markt aktuell wieder größer? Wie siehst du das?
Also die Anbieter werden weniger. Es hat sich sehr viel verändert jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Sehr viele Insolvenzen leider, sehr gute Marken vom Markt gegangen. Genau, aber diese Angebotsphase hat sich jetzt so langsam erübrigt. Also die ganzen Überbestände sind abgebaut und wir sehen wieder eine Normalisierung im Markt. Das ist wichtig.
Ja, genau, weil also tatsächlich habe ich bei mir ähnlich auch. Also ich bin ja Großhändler und habe Lieferanten bei denen und Hersteller, bei denen ich einkaufe. Und was man sieht, ist, dass die Hersteller haben bei uns jetzt auch die Bestände langsam reduziert. Mhm. Und es wird normalisiert sich ein bisschen und bei uns sind die Bestände auch schon reduziert. Und ich rechne jetzt auch für dieses Jahr zum ersten Mal wieder mit einem bisschen normaleren Abnahmeverhalten. Wenn du jetzt sagst, du willst Working Capital oder ja, Cash Conversion Cycle, nennst wie du magst, was sind da oder wie wollt ihr das hauptsächlich angehen? Was sind da so eure Projekte? Da würde mich ein bisschen der Einblick noch interessieren.
Ne? Ja, der Stichpunkt, das du gerade genannt hast, war für mich Fokusthema in den ersten 3 Jahren, Cash Conversion Cycle. Nur so konnten wir die Firma bootstrappen. Wir haben quasi jede Bike-Bestellung eingesammelt und daraus 2 Bikes bestellt, so grob gefasst. Dafür war die Lieferzeit aber auch immer 6 Monate. Das haben wir sehr, sehr lange durchgezogen und ich bin bis heute überrascht, dass das die Kundinnen und Kunden mitgemacht haben und uns so geholfen haben, überhaupt mit Bootstrapping eine Fahrradfirma aufzubauen. Ist auch generell noch so, wir haben meistens einen Vorbestellungsmodus, jetzt gerade wenn du ein Bike bestellst, von der neuen Generation dauert schon wieder 2 Monate, bis es kommt, also wir sind da schon immer noch in der Vorfinanzierung oder lassen uns das vorfinanzieren über die Bestellungen, aber daran liegt mir eben gerade viel, wir sind auch jetzt gerade in einer Finanzierungsrunde, ich glaube so viel kann ich verraten, dass wir mit einem strategischen Partner, der da großes Interesse dran hat, das Ding zu stabilisieren im Rücken. Weil nach vorne hin, glaube ich, machen wir einen okayen Job. Da haben wir ein tolles Marketing-Team. Die Marke wurde aufgebaut. Wir haben unheimlich viel Geld ausgegeben für diese Marke in den letzten paar Jahren. Jetzt kann man es gut drehen und dafür braucht es aber einfach eine solide Finanzierung. Und genau, da wird hoffentlich bald was verkündet.
Und ist dann das Ziel, praktisch schneller zu liefern? Also erstmal drücke ich dir alle Daumen, ja, für die Finanzierung. Danke. Und ist dann das Ziel, praktisch den Zeitpunkt oder den Zeitraum zwischen Bestellung und Auslieferung zu verkürzen? Oder ist es eine größere Verfügbarkeit? Oder was ist da die Strategie?
Also mein großer Traum ist, und da schauen mich manche Freunde komisch an, dass ich von sowas träume, aber ich will zu Beginn des Jahres einfach diesen riesen Batzen an Rädern reinbekommen. Ich will im Januar, Februar, März, April, da will ich den Großteil, 80% wahrscheinlich vom Jahresbedarf im Lager stehen haben, weil über März, April, Mai, Juni können wir sehr, sehr gut verkaufen und da müssen wir sofort lieferfähig sein. Am nächsten Tag muss das Bike beim Kunden sein. Die Logistik gibt's her. Wenn du bei uns bestellst, ist es am nächsten Tag bei dir. Das ist cool, aber es funktioniert nur, wenn das Lager voll ist. Das ist der Wunsch. Bedeutet aber eben auch, dass wir 6 Monate vorher alles bezahlt haben müssen. Und das ist jetzt die Krux am Fahrradmarkt. 6 Monate vorher ist nämlich Off-Season. Die Cash-Bestände bauen sich dann rapide ab. Mit maximalem Cash kommt man aus dem Juni raus. Und ab Juli geht es dann logischerweise schon wieder in vorbereitende Maßnahmen. Neue Modelle, Prototyping, aber dann eben vor allem auch die Anzahlung fürs Folgejahr. Das heißt, da muss man oder müssen wir als Fahrradhersteller, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, wahnsinnig vorsichtig wirtschaften in dieser Off-Season, weil die Sales da auf ein Minimum runterlaufen erstmal.
Ja, und ist ja auch schwer zu prognostizieren. Weißt ja nicht unbedingt, was nächstes Jahr los ist. Bei einer Sache kann ich dich beruhigen. Unternehmer haben sowieso manchmal komische Träume. Also ich
wovon träumst du, Max?
Ich freue mich, ich trappe zu träumig von so Robotern, die Paletten rumfahren und so Zeugs. Also ja, schön. Genau.
Aber gibt's doch, oder?
Ja, gibt's, aber ich hätte die gern bei mir. Also sonst haben wir ein paar Roboter, aber da haben wir keine. Hilf mir noch mal ein bisschen zum Thema, wann musst du bestellen? Also das heißt, wenn dein Wunsch, dein Ziel für nächstes Jahr ist, dass im Februar 26 die 80% deines Jahresbestands reinlaufen. Ist es dann erstmal in Hannover bei der Zentrallogistik oder ist es noch bei dem OEM oder ist es schon in Deutschland?
Ja, das müsste man gut verteilen, sodass wir es dann bestenfalls einfach abrufen können. Also mein Wunsch wäre natürlich, dass es im Werk liegt, wir dann abrufen können, auch mit der Varianz, die wir haben wollen. Also dass wir dann noch Farbsplits vornehmen können und das ist ja das Schöne durch Europa. Dann jagen wir es einmal durch die Pulverbeschichtung und haben dann die Variante, die wir brauchen und haben nicht wirklich einen Zeitverlust nach Hannover rüber. Das wäre der Wunsch, das dort nochmal vorgelegt haben.
Und das Customizing, also ich sage jetzt mal schwarze Klingel anbauen oder andere Rahmenfarbe, was weiß ich was, das passiert noch in Portugal oder passiert das schon in Hannover?
Ja, witzigerweise haben wir gar kein Customizing. Also ich habe mich damals, ich habe ja Logistik mehr oder weniger studiert im Wirtschaftsingenieurwesen und da hat ein Professor mal dieses Zitat von Henry Ford aufgemacht, irgendwie du kannst jede Farbe haben, solange sie schwarz ist und dass Varianten einfach nicht gut sind fürs Geschäftsmodell. So diese ganze Lernkurve und das habe ich mir irgendwie so zu Herzen genommen, dass ich gesagt habe, wir müssen immer schauen, so wenig Varianten wie möglich zu haben und ich glaube, dass das auch in manchen Phasen entscheidend war, weil wir die Verteilung recht gut vornehmen können. Wir müssen es über 9 SKUs verteilen und mehr nicht. Und das ist eine sehr gute Situation. Deswegen kannst du bei uns gar nichts anpassen. Hilft uns auch im Refurbishment übrigens, wenn die Bikes zurückkommen. Wir bereiten jedes Bike wieder auf und verkaufen es nochmal. Sei es eine automatische Retour, nicht zustellfähig gewesen oder einmal Test gefahren. Wir haben ja Widerrufsrecht in Deutschland. Dann gibt es vielleicht neue Reifen drauf und es wird wieder als refurbished in den Shop gestellt zum Beispiel. Da haben wir zwei Mechaniker bei uns. Und da hilft es auch, keine Varianten zu haben, weil sonst kommt das eine eben mit einem braunen Sattel, das andere mit einem gelben Sattel und so können wir einfach alle wieder rausschicken, wie sie sind.
Ah, okay. Und wenn du von 9 SKUs sprichst, dann sind es praktisch 9 verschiedene Typen an Fahrrädern, die es in unterschiedlichen Größen vielleicht noch gibt. Oder sind es auch noch 3 verschiedene Fahrräder mit 3 verschiedenen Größen? Oder?
Wir haben 2 Rahmenformen und die eine Rahmenform in 3 Größen und 2 Farben, sagen wir schon mal bei 6 SKUs, und die andere Rahmenform in 3 Farben. Deswegen sind es 9 sozusagen. Und dann ändert sich manchmal seine Farbgestaltung, deswegen zwischen 9 und 12.
Okay, und die Rahmen gibt es auch in unterschiedlichen Größen oder ist das eine Einheitsgröße?
Genau, bei der einen Rahmenform gibt es 3 Größen, bei der anderen Rahmenform gibt es eine Einheitsgröße. Ja.
Okay, also das heißt, ihr versucht Komplexität niedrig zu halten, weil vielleicht auch der Vorteil von Customizing irgendwie das nicht aufwiegt. Also weil ich sage, nur weil ich einen blauen Sattel habe, verkaufe ich nicht 15% Fahrräder mehr und kann aber so die Kosten reduzieren.
Total, ich glaube sogar im Gegenteil. Also das ist so ein Punkt, wo man sich immer wieder klar machen muss, in welche Richtung geht man und wie konsequent ist man bei seiner Entscheidung. Weil wenn wir auf einer Messe stehen, dann stehen natürlich da ein paar hundert Leute, die fragen, kann ich das haben, kann ich das haben? Aber am Ende sehen wir ja, dass Customizing leider nicht immer so gut funktioniert in der Vergangenheit. Also die Shops, die wirklich highly Customization angeboten haben, sind entweder zurückgegangen zu Standardprodukten oder haben es gar nicht geschafft. Und was da auch dahinter steckt, ist schon so meine Grundhypothese, Conversion ist dann besser, wenn sich die Kunde nicht so viel entscheiden kann. Weil dann bist du dir vielleicht doch nicht sicher bei der Farbe und dann gibt es 7 verschiedene Farben. Ich möchte mich da irgendwie nicht festlegen. Und wenn es nur 2 gibt, dann muss ich nur entweder oder entscheiden. Und das ist schon mal deutlich performanter im Shop als viel Auswahl.
Ja, und also bei mir geht es ja regelmäßig so, dass ich nicht weiß, was ich bei Netflix schauen soll. Und die haben ja einfach alles. Also ich glaube, Decision Fatigue oder so heißt das. Irgendwann hat man auch keinen Bock mehr da drauf.
Ja, genau. Ja. Und wenn du Autokonfigurationen durchgehst, ich liebe das ja immer noch. Ich komme aus einer Autofamilie und habe auch bei einem Automobiler gelernt. Deswegen konfiguriere ich mir immer noch zum Spaß manchmal einen BMW, einfach weil es mir Spaß macht. Aber heute macht es mir gar nicht mehr so viel Spaß, weil diese Unteroptionen, und dann klickst du das eine an, dann fallen dir wieder zwei Pakete raus so, und das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, aber so richtig einfach ist es nicht. Versus bei Tesla und bei chinesischen Wettbewerbern, die gerade den Markt dermaßen überrollen, da kannst du nicht viel einstellen. Da gehst du kurz durch und hast in einer Minute dein Auto konfiguriert. Und ich glaube, dass da alle von lernen sollten.
Ja, also hört sich für mich total logisch an. Also ich habe bei mir in der Firma ein Problem aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Artikel, Kundensegmente, Ähnliches, ist auch das Thema Pricing. Was ich ja schon glaube, ist, wenn du mit relativ wenigen SKUs arbeitest, ist das Thema, ja, sag ich mal, optimalen Preispunkt finden vielleicht auch nicht ganz so komplex. Wie ist da bei euch die, sag ich mal, Gestaltung?
Ja, kommt ein bisschen aufs Modell drauf an. Aktuell gehen wir ziemlich bottom-up, würde ich sagen. Wir schauen, was unsere BOM gerade kostet, und dann legen wir unsere Marge oben drauf, die wir brauchen, um profitabel wirtschaften zu können. Wenn wir neue Bikes uns überlegen, dann gehen wir top-down. Wir setzen den Preis, den wir erreichen wollen, und schauen dann, was darf die BOM kosten. Aber auch wieder die gleiche Marge. Also eigentlich ist es wurscht, ob du von oben kommst oder von unten. Am Ende steht unsere Marge, die wir brauchen, im Rohertrag.
Ja. Mhm. Du hast vorher gesagt, dass ihr viel Geld investiert habt, um die Marke zu entwickeln und zu positionieren. Die ist auch gut. Also jetzt hat, ohne dass ich praktisch irgendwie dir bei LinkedIn gefolgt bin, kannte ich Sushi cool. Bikes. War mir auf jeden Fall ein Begriff. Bevor wir zum Thema Nachhaltigkeit kommen, kannst du irgendwie sagen, was war so der Hauptantrieb hinter dem Thema? Wir müssen da eine komplett eigene Marke machen, und was war so die Strategie?
Das war eigentlich zu Beginn schon verankert. Auf meinem ersten Pitch-Deck, weiß ich noch, habe ich draufgeschrieben, wir müssen ein Influencer-Ready-Fahrrad bauen, was so viel bedeutet, wie damals waren eigentlich von Influencern, das ja da auch noch im Kommen war vor 6 Jahren, waren nur Taschen, Fashion, Kosmetik irgendwie präsentiert, also wirklich Klischee. Und manchmal gab es irgendwie ein Sponsoring von BMW oder so oder von Porsche, aber auch nur sehr bedingt. Aber dass jemand ein Fahrrad vorstellt in so einem Lifestyle-Segment, das war undenkbar. Mhm. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, die Marke muss so funktionieren und das Produkt dazu passen, dass die Menschen stolz drauf sind, dieses Ding zu fahren. Also dieses Thema, ja, vielleicht wollen wir doch alle irgendwo ein Statussymbol, auch wenn's, und diese geniale Dacia-Werbung, ein Statussymbol für die Leute, die keins brauchen, ist ja an Genialität nicht zu übertreffen. Und ich glaube schon, dass wir Menschen eben alle irgendwie was haben wollen, was wir zeigen können. Und das wollten wir von Anfang an mit der Marke auch erreichen.
Ja, ist ja eigentlich ein spannender Gedankengang, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du eher Logistik oder irgendwas in der Richtung studiert. Genau, dann ist ja Marketing nicht unbedingt das, was einem so einfällt. Gibt es heute viele Influencer-Ready-Bike-Brands?
Ich würde schon sagen, dass da ein paar dazukommen. Ja? Also ich finde auch, dass Rose einen fantastischen Job macht, mit denen sind wir auch gut im Austausch. Sehr, sehr coole Marke geworden. Canyon macht es nicht schlecht. Die haben sich, glaube ich, LeBron James dazu geholt in Cap Table. Das muss man sich leisten können, haben sie gemacht. Und auch natürlich ausländische Wettbewerber, die auch teilweise gerade zu kämpfen hatten. Vanmoof, Cowboy, kann gerne mal Wettbewerb nennen, weil am Ende sind wir in unserer Nische unterwegs und da hat uns bisher jeder in Ruhe gelassen.
Ich sag mal, es geht ja einfach darum, dass man auch sich inspirieren lässt und irgendwie was Spannendes lernt. Und wenn ein Wettbewerber irgendwas gut macht, schaut man sich es an und sagt, was kann ich davon lernen? Ich finde es total legitim.
Ja. Voll, und auch anerkennen einfach. Passiert da andersrum genauso, nur geben die es nicht zu. Ich habe heute ein Interview gelesen von einem, den will ich jetzt nicht nennen, von einem anderen CEO einer Bike-Marke, und der hat 1:1 das Zitat gebracht, das ich vor 2 Wochen im Podcast gebracht habe. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den gehört hat oder ob es reiner Zufall war, aber es war 1:1 das Gleiche. Und finde ich lustig. Ich hoffe, ich habe ihn inspiriert. Oder es war wirklich Zufall, da will ich es ihm nicht unterstellen, um Gottes Willen.
Ja, ja, okay. Aber das passiert ja auch in der heutigen Zeit. Ich habe letzte Woche von dir gelesen, dass ihr B Corp zertifiziert seid. Ich muss gestehen, mir hat das überhaupt nichts gesagt. Kannst du mir mal beschreiben, was das genau ist?
Da hat sich sehr gelohnt, den Aufwand einzugehen, wenn du es nicht kennst. Nein, ich hoffe, dass es an Bekanntheit gewinnt tatsächlich und dass immer mehr Marken da auch mitmachen. Wir haben lange geschaut, was ist denn so die Richtung, die wir da einschlagen wollen, und was ist ein Siegel, das auch irgendwie einen Mehrwert schafft, weil nur ein Siegel zu kaufen, ich glaube, das kennst du selber aus der unternehmerischen Erfahrung, man kann immer wieder irgendwo ein Siegel kaufen, sei es für Top-Arbeitgeber bei Magazin XY, muss man nur 2.000 Euro überweisen und kann das Siegel verwenden. Bei Nachhaltigkeit war es uns wichtiger, das, was dahinter steckt, weil das ein sehr sensibles Thema ist, weil wir da auch sehr stark gechallenged werden und ich mit sehr viel Konfrontation gerechnet habe, ehrlicherweise, weil wir E-Bikes bauen und E-Bikes per se schon mal Rohstoffe verwenden, die nicht einfach zu gewinnen sind. Da ist Kobalt im Akku drin, da ist Lithium im Akku drin, Kupfer ist auch noch mit drin in der Umwicklung, im Motor. Also wirklich so viele Rohstoffe, die eigentlich gegen Nachhaltigkeit schreien. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir den Weg gehen und zeigen, es ist irgendwie möglich, sich mit dieser Grundvoraussetzung zu arrangieren und daraus das Beste zu machen. Nur weil wir diese Rohstoffe verwenden, heißt es nicht, dass wir alles falsch machen, sondern wir können das so gut wie möglich machen. Denn sie nicht zu verwenden, ist auch nicht richtig. Ich glaube an dieses große Ganze, dass so ein Motor, der Einsatz von diesen Ressourcen muss sich einfach amortisieren und lohnen. Deswegen werde ich nicht einen Elektromotor rausbringen, den man einfach in der Hand hält und der mich bespaßt. So, das würde sich nicht lohnen. Aber der mich von A nach B bringt, der mich jeden Morgen inspiriert, aufs Bike zu steigen, dann ist das große Ganze gegeben. Und so begann die Nachhaltigkeitsjourney, zu sagen, wir akzeptieren, wir haben den Fußabdruck, wir werden den auch nicht einfach nur finanziell kompensieren, aber wir können dabei helfen, diesen Fußabdruck so erträglich wie möglich zu machen. Und bei B-Corp steckt ja noch mehr dahinter, da wird dann auch die Governance geprüft, wie ist die Gehaltsstruktur, dafür haben wir dann irgendwie auch Gehaltsspannen eingeführt intern, dass das transparenter wird. Wie gehen wir mit Lieferanten um, was sourcen wir lokal auch, solche Themen,
ja. Ja, das wäre jetzt genau meine konkrete Frage gewesen. Was waren jetzt ein, zwei Maßnahmen, die sich für euch auf der Reise zu der Zertifizierung im Bereich Supply Chain Optimierung oder Produktionsoptimierung ergeben haben?
Ja, ich glaube, dass die Vorarbeit schon relativ wichtig war. Zum Beispiel sollte man sich als B-Corp auch wirklich konkret in Themen engagieren, die einen betreffen. Wir hatten recht früh schon mit der Fair Cobalt Alliance zusammengearbeitet. Die kümmern sich eben in der Demokratischen Republik Kongo um faire Arbeitsbedingungen in diesen Minen. Und das führte dazu, dass ich vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren schon im Kongo war und wir da eine kleine Reportage gedreht haben. Kann man sich auch anschauen auf der Website, finde ich total spannend, oder für mich war es total spannend, das zu sehen, ist auch nicht werblich hoffentlich, sondern einfach nur ein Einblick in, was läuft denn da eigentlich schief da unten. Und solche Themen haben uns dann geholfen, bei der B-Corp prinzipiell nur noch auf OK zu drücken. Wir haben das, schaut, hier ist ein Video, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Oder auch Transparenz, du kannst dir auch ein Video anschauen, wie die Bikes montiert werden in Portugal. Das gab es davor noch nie, dass jemand sein Werk so offen zeigt, ohne Logos zu schwärzen. Du erkennst sofort, bei wem wir bauen. Kein Geheimnis, kann man sich anschauen. Und solche Dinge werden da schon abgefragt. Wie transparent machst du es deinen Kundinnen und Kunden?
Ja, ja, und ich sag mal, indirekt lädt das ja auch eure Marke auf. Also ich finde, wenn ich jetzt mir da konkret anschauen kann, wie das zusammengebaut wird und wenn ihr da auch im Kongo vor Ort aktiv seid und euch die Zustände anschaut, wie das wirklich ist. Also aus meiner Sicht ist das ja nicht nur nachhaltig und transparent, sondern das sorgt auch für ein positives Markenbild auf jeden Fall.
Ja, hoffentlich. Und wenn wir schon nicht den Riesenbeitrag, also wir haben da ein bisschen fünfstellig hinüberwiesen über 2 Jahre, und das ist natürlich nichts, womit wir die Welt verändern. Aber wir können die Welt dann verändern, wenn wir Menschen überzeugen, das Gleiche zu tun. Und jetzt sind wir der kleine Player im Fahrradmarkt. Wenn wir damit aber andere inspirieren, dem nachzugehen. Und wir waren im Kongo und da waren Autofirmen dabei, da war Google dabei, Fairphone sowieso dabei, aber bei Weitem keine Fahrradfirma. Obwohl die Fahrradfirma auch diese Ressourcen verwendet. Zugegebenermaßen in einem sehr kleinen Ausmaß. Wir spielen keine Rolle im Vergleich zu E-Bikes, zu E-Autos, wenn es um diese Rohstoffe geht. Aber trotzdem, lasst da einfach alle irgendwie einen kleinen Beitrag leisten in Relation zum Umsatz und schon kann man was verändern.
Ja, 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 und vor allem in dem Fall ist eigentlich, also ich habe mir die Frage gestellt hier vor unserem Podcast, habe ich mir die Frage gestellt, ob für mich privat das einen Unterschied machen würde, ob ich ein B-Corp zertifiziertes Produkt kaufe oder eben nicht.
Bin gespannt.
Eigentlich, ja, also ich, natürlich, jetzt weiß ich zumindest mal, was es ist. Das heißt, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, aber wahrscheinlich ist der Effekt, den du gerade genannt hast, ja noch viel wichtiger, weil du ja deine Marktbegleiter, deine Lieferanten ja eigentlich auch ein bisschen auf den Trichter bringst und sagst, ja, das ist ein echtes Thema, ist wichtig, dass wir uns das anschauen. Da ist der Effekt wahrscheinlich größer, als ob jetzt 4 Fahrradkunden sich plötzlich von Produkt A zu euch als zertifiziertes Unternehmen entscheiden. Also das indirekt ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger.
Glaube ich auch. Und jetzt klingt es natürlich sehr, sehr negativ, aber ich habe leider so ein bisschen die Grundhypothese, Menschen zahlen nicht für Nachhaltigkeit. Und wir machen es uns alle vor und jede Umfrage, wenn du jetzt auf der Straße rumgehen würdest, würdest du sagen, würdest du für nachhaltiges Produkt 5 Euro mehr zahlen? Na klar, würde ich machen. Aber in der Realität zählen Discounts, da ist Preisorientierung schlechthin. Und ich weiß nicht, wie sehr dieser Kaufeffekt wirklich da sein wird bei so einem Siegel. Dafür haben wir es nicht gemacht. Mhm. Wir haben es gemacht, weil es hoffentlich auf die Marke abstrahlt. Klar, dann hat es vielleicht so Side-Effekte, die du gerade nennst. Aber auch primär, ehrlicherweise, für uns, fürs Team. Wir kriegen in Vorstellungsgesprächen oft die Frage, was macht ihr denn in Richtung Nachhaltigkeit? Weil E-Bikes können doch nicht nachhaltig sein. Und das, finde ich, ist eine Frage, der wir uns ausgesetzt sehen sollten in der heutigen Generation. Weil junge Menschen nicht mehr einfach irgendwo arbeiten. Die arbeiten nur gerne und gut, wenn sie sehen, sie haben einen Impact und die Firma macht keinen Schmarrn.
Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Aber ich glaube tatsächlich, das Thema, Preis erhöhen, weil es nachhaltig ist, das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich habe das auch, wir haben bei uns hier so eine automatisierte Verpackungsanlage, die verpackt alles automatisch und macht es aber ohne Plastik und reduziert die Kartongröße so, dass man keine Luft verschickt. Und
ach cool.
Ja. Deswegen haben wir die Hälfte der LKWs eingespart, die hier wegfahren.
Wow. Die habe ich mal auf der Logimat gesehen, sehr beeindruckend.
Ja, ja, genau. Und das ist wahrscheinlich die nachhaltigste Innovation, die wir bei uns gebracht haben. Tatsächlich ist aber so, die Kunden interessiert es in der Regel nicht. Also klar, die finden gut, wenn du nicht jetzt, irgendwie bestellst einen Fußball und kriegst so einen großen Karton und es nur Füllmaterial drin. Also das fänden die natürlich auch nicht gut. Mhm. Aber tatsächlich für Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter ist es ein echtes Thema. Also da stimme ich dir voll zu. Und irgendwie müssen wir es halt auch noch hinkriegen, dass es langfristigen echten Impact auch im Sales hat. Also nicht nur im Image, sondern auch im Wettbewerbsvergleich. Mhm. Aber da brauchen wir vielleicht einfach noch ein bisschen.
Nee, ich habe gar nicht so viel zu ergänzen, aber ich gehe das einfach total mit. Das müssen wir hinbekommen. Und ich glaube aber schon, dass das jetzt irgendwann passieren wird, weil wir sehen jetzt auch eben immer mehr Wettbewerber aus Fernost. Und ich glaube schon, dass die Menschen das immer besser differenzieren können. Wer hat eine authentische Geschichte? Wer ist vor Ort? Wer kann wirklich was erzählen? Wer nimmt mich mit auf die Reise? Dieses Shein und Temu, ich glaube, wenn da diese Zollbefreiung irgendwann aufhört, hoffentlich, dann werden die Menschen da anders drauf schauen. Gerade ist es halt einfach zu verlockend im Preis. Kriegst einen Pulli für 11 Euro anstatt für 90 Euro, der lokal produziert wird. Qualität mal dahingestellt. Das ist zu verlockend für Menschen, denen es gerade finanziell vielleicht nicht ganz so gut geht. Und das müssen wir akzeptieren. Aber sobald diese Chancengleichheit wieder da ist, dann haben wir eine Chance auch gegenüber diesem Wettbewerb zu sagen, kauft doch lieber bei uns, wir geben uns auch noch Mühe, dass es gut hergestellt wird.
Ja, und ich glaube, also tatsächlich, so wie du sagst, also man kann niemanden verurteilen dafür, dass er dort einkauft. Mhm. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Aber umso besser ist es ja eigentlich, wenn ihr anstrebt und sagt, wir wollen wirklich Sourcing in Europa, möglichst viel vormontieren, Portugal, alles dort fertig machen und dann kurze Logistik. Da kann man ja auch wirklich auch einen Impact haben. Und ich finde, du hast vorher gesagt, ja, ihr habt einen Fußabdruck. Ja, klar habt ihr einen Fußabdruck, aber wenn man das gegenrechnet und schaut, was ihr an CO2 einspart, weil vielleicht doch der ein oder andere sagt, ich lasse mein Auto stehen, ist doch mega. Also finde ich, sollte man da nicht zu klein reden. das ist schon wichtig. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, jetzt wohnen wir, du wohnst ja auch in München, oder?
Jawohl.
Ja, sehr gut. es gibt so manche Gegenden, wo ich in München wirklich sehr ungern mit dem Fahrrad hinfahre.
Ui, ich bin gespannt.
Weil ich immer froh bin, wenn ich nicht runtergefahren werde. Also ich sag mal, von mir aus Neuhausen einmal quer durch, bis ich rauskomme im Süden. Teilweise dann oder bei Giesing raus, da gibt's schon so ein paar Gegenden, wo es mir nicht gefällt. Wie ist denn da ein Eindruck? Also es gibt auf der einen Seite gibt es Bereiche, also bei mir jetzt da konkret in und um Olympiapark und so, da kannst du super gut fahren, kommst toll aus der Stadt raus und in manchen endet der Fahrradweg einfach irgendwo random auf der Straße. Angeblich ist es der Politik ja bekannt, aber was würdest du dir denn da wünschen? Oder gibt es irgendwie einen Weg, wie man das aus deiner Sicht noch bisschen prominenter machen kann, außer, ich weiß nicht, kennst du das Video von Casey Neistat, New York Bike Lanes. Genau. ich meine, der hat es ja wirklich sehr prominent gemacht, aber ja, wenn wir beide das jetzt das Video nicht machen wollen und uns über so Absperrungen brettern, wie können wir da ein bisschen helfen noch?
Ja, total lustig. Also es gibt so einen Zufall, den habe ich irgendwann mal gelüftet. Ich war mit 16, also vor einigen Jahren, war ich Münchens Radlstar und das war eine Kampagne der Münchner Radlhauptstadt. Die haben das irgendwann nicht mehr Radlhauptstadt nennen dürfen, weil es hat dann offiziell jemand anders den Titel bekommen. Aber das war genau die Initiative, zu sagen, wir brauchen ein Gesicht und wir brauchen eine Kampagne, um Radlfahren in München attraktiv zu machen. Und ich glaube, dass es sowas immer wieder braucht. Aber die Entwicklung, die da gerade schon stattfindet, finde ich gar nicht so schlecht. Und da kriege ich immer einen auf den Deckel von meinen Aktivistenfreunden. Da habe ich auch ein paar liebe Grüße an Martin, der sich wirklich einsetzt für Fahrradfahren in München. Und ich liebe diesen Spirit, den er da hat. Das könnte ich nicht. Aber ich finde, dass da schon viel passiert, wenn du am Sendinger Tor entlang radelst, die Richtung Fraunhofer runter. Da sind es diese grünen, breiten Radwege. Auch ein toller Teer. Das ist kein so ein anstrengender Teer. Das ist einer, der flows darüber wie in Wien. Exakt das gleiche Konzept. Und jetzt gibt's einen sehr kontroversen Radweg in der Au. Ich wohne da in der Au, Richtung Deutsches Museum vor. Da gibt's einen, der ist deutlich breiter als die Fahrspur der Autos. Und da passen, glaube ich, 4 Lastenräder nebeneinander. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das kann nicht der Radweg sein. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen Provokation vom Stadtrat ist. Schaut mal, wir nehmen Fahrradverkehr richtig ernst. Aber es ist ein Zeichen in die richtige Richtung. Ich finde es fast übertrieben. Ich liebe dieses Stück zu fahren und da passiert so viel, deswegen will ich gar nicht sagen, es passiert zu wenig. Ich habe mich früher immer über die Rosenheimer Straße aufgeregt, weil ich aus Perlach komme und immer in die Stadt rein musste über die Rosenheimer. Und ich glaube, auch der Teil ist inzwischen gelöst. Die haben eine ganze Spur weggenommen, das ist eine komplette Fahrradspur. Das hätte ich mir vor 10 Jahren nicht träumen lassen und jetzt ist es so. Also irgendwie passiert viel. Ich vertraue in die Stadt. München macht schon vieles richtig und hat auch das Geld dazu, Gott sei Dank.
Okay, also dann sehe ich schon, meine Fahrradkarriere ist zu kurz, um die Unterschiede zu sehen. Aber finde ich ja auf jeden Fall gut, dass du das positiv siehst. Vielleicht zum Abschluss. Neben der Finanzierung, die ansteht, um die ihr euch bemüht, was ist neben einem vollen Lager nächstes Jahr? Hast du noch einen Unternehmerwunsch, den du irgendwie von dem du an den anderen Nächten träumst?
Also meine Träume unternehmerisch sind sehr rational. Profitabilität, sehr gut laufendes Geschäft, Stabilität in den Umsätzen, so sehr es bei einem Off-Season-Business funktioniert. Das kriegen wir immer stabiler hin. Am Ende aber auch eine Belegschaft, die weiterhin so happy ist, wie sie ist. Wir haben unheimlich viel Druck oft. Wir sind eben nur 16 Leute. Oft ist eine Abteilung eine One-Man-, One-Frau-Show. Aber das Team, wir waren gestern ein kleines Team-Event machen, kommen da alle mit ihrem Bike angedüst und alle umarmen sich. Das ist ein Gefühl, das möchte ich beibehalten. Bei all diesem Hustler-Spirit, den wir oft aus Berlin hören, wir müssen noch mehr reingehen, die Mitarbeiter müssen noch mehr machen. Nee, ich glaube, dass die unheimlich effizient sind und unheimlich gut arbeiten, weil es eine gute Kultur ist. Und davon träume ich weiterhin, diesen Mix hinzubekommen aus Druck, richtig viel schaffen, aber trotzdem geht man da gerne hin. Ich habe das Gefühl, jeder geht da gerne hin.
Sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall so an, als könnte man da gut auch einen Impact haben. Jetzt ist mir aber bei deiner Beschreibung gerade noch eine Frage eingefallen. Und ja, zwar, ich habe vor Jahren mal von Fahrrad.de so einen Vortrag gehört. Und da ging es um die Strategie, was die sich alles haben einfallen lassen gegen eigentlich dieses Saisongeschäft. Also weil sie ja einfach das auch gesehen haben, so wie du es ja hier jetzt auch wirklich gut beschrieben hast. Aus meiner Sicht ist es ja wahrscheinlich nicht ganz gelungen. Ihr akzeptiert das oder wollt ihr jetzt auch das Sushi-Snowboard ins Sortiment aufbringen oder irgendwie sowas?
Ja, ich lieb's, Max. Du stellst schöne Fragen. Das sind vor allem auch tiefe Fragen, das mag ich. Weil ich hatte gestern erst wieder einen Termin mit Business Development. Deren Aufgabe ist es nämlich gerade, ein Off-Season-Business-Modell zu finden. Wie können wir da die Umsätze stabilisieren? Das kann in viele Richtungen gehen. Wir haben es noch nicht final definiert. Ja, vielleicht sollte ich es jetzt auch noch nicht ausplaudern, oder? Wenn es noch nicht final ist. Wir bauen den Service mal auf, aber es gibt viele Möglichkeiten, auch in der Off-Season etwas zu erreichen und man muss gar nicht immer ein Produkt dafür zu verkaufen, weil da müsste man ja wieder Working Capital haben. Ich glaube, der Reiz liegt darin, mal was anderes zu schaffen mit Ressourcen, die wir eh haben, ohne wieder Working Capital Bedarf zu generieren.
Ja, okay. Also dann verrat es mal noch nicht. Dann hätte ich nur die Bitte, wenn es aus deiner Sicht geglückt ist, dann würde ich gerne nochmal eine Episode aufnehmen.
Das machen wir.
Weil tatsächlich ist es ja so, man möchte ja im besten Fall was vielleicht auf eine ähnliche Audience abzielt, mhm, oder wo man im besten Fall wirklich die gleichen Kunden auch wiederkehrend hat. Ich habe bei mir hier so ein Projekt gerade vor ein paar Jahren gehabt, wo wir ein paar Annahmen hatten, die sie nicht bewahrheitet haben. Mhm. Einfach, weil man dann doch denkt, das ist was genau für unsere Kunden. Also das ist wirklich keine triviale Sache. Da hätte ich dann echt die Bitte, dass du dich nochmal meldest.
Total gerne. Und was wir direkt nach dem Podcast machen können, wir brauchen nämlich, um es zu validieren, eine der Ideen zu validieren, braucht man ein paar Unternehmer oder Geschäftsführungskollegen, die das mal beurteilen können, ob das in die richtige Richtung geht. Zeigt vielleicht auch schon, dass wir gar nicht unsere aktuelle Zielgruppe angehen, sondern eine andere Zielgruppe. Würde dem widersprechen, was du gerade gesagt hast. Mal schauen, ob wir da richtig liegen. Aber ich würde es gerne mal ein paar Unternehmerfreunden, die hier zuhören, einfach mal pitchen und fragen, ob das von Relevanz sein könnte.
Ja, gerne. Also in dem Fall tatsächlich gerne einfach an max@supplychainhelden.de. Ich stelle den Kontakt her, ich leite das weiter. Und cool. In dem Fall vielen Dank für deine Zeit und ich nehme mir gerne jetzt noch schnell Zeit für fürs Feedback.
So machen wir es. Ganz lieben Dank, Max. Hat Spaß gemacht und danke für alle Zuhörenden.
Merci.